Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Das Thema Wirtschaft scheint oft schwer verständlich und abstrakt. Dass es auch anders geht, zeigt Alexander Hagelüken. In seinem Buch Wirtschaft verständlich will er das Thema insbesondere, aber nicht nur, für Jugendliche interessant und nachvollziehbar darstellen. Mit ihm spricht Delia Fries. Sie hat Französisch, Theaterwissenschaft und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert und arbeitet als freie Journalistin unter anderem für ardalpha.de.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Literatur und Politik. Mein Name ist Delia Fries und ich spreche mit Alexander Hagelüken über sein aktuelles Buch Wirtschaft verständlich, eine etwas andere Einführung in die Ökonomie. Alexander Hagelüken ist leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung für Wirtschaftspolitik und Vater von 4 Söhnen. Hallo und willkommen, Alexander Hagelüken.
Hallo.
Auf der ersten Seite Ihres Buches schreiben Sie selbst, dass Wirtschaftsthemen oft kompliziert erscheinen. Werden Wirtschaftsthemen zu wenig erklärt? Und wenn ja, warum eigentlich?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Wirtschaftsthemen zu wenig erklärt werden. Die Frage ist ja so ein bisschen, es ist ja keiner zuständig, wenn Sie so wollen. Es fängt ja damit an, dass Sie in der Schule nicht unbedingt ein Fach Wirtschaft haben in den meisten Bundesländern. Das wechselt immer so ein bisschen. Ich habe auch gehört, die Inhalte wechseln. Ja, und dann stolpert man ins Leben, hat einen Beruf, wie auch immer, wacht vielleicht im Jahr 2022 auf mit einer wahnsinnigen Inflation, fragt sich, ob man eigentlich richtig bezahlt wird und lauter so Sachen. Ich glaube, Wirtschaft wird zu wenig erklärt und da könnte man in jedem Fall mehr machen.
Also auf das Thema Wirtschaft im Schulunterricht kommen wir später noch zu sprechen. Erstmal, Ihr Buch wird auch von Erwachsenen gelesen. Brauchen wir auch mehr erklärende Angebote im Journalismus?
Ich glaube, der Journalismus braucht die ganze Zeit viele erklärende Angebote. Die Frage ist immer, wie gut man das macht. Also als ich angefangen habe bei der Süddeutschen Zeitung, das war noch in den 1990er Jahren, also bei den Bergen hinten, bei den 7 Zwergen vor ewigen Zeiten sozusagen, da war der Wirtschaftsjournalismus noch wahnsinnig kompliziert, mit Fachworten gespickt, kam es mir jedenfalls selber so vor, so als Junger, wenn man irgendwo neu, jung hinkommt, dann denkt man immer, man weiß alles besser, auch wenn es vielleicht auch gar nicht der Fall ist. Aber es war auf jeden Fall ziemlich kompliziert und so. Und ich glaube, der Wirtschaftsjournalismus, das Erklären von Wirtschaft ist schon besser geworden, aber man kann immer mehr auch noch dafür tun. Und es ist ja auch so, dass es immer ständig neue Phänomene gibt. Inflation kam wieder nach Jahrzehnten 2022. Jetzt haben wir diese Bankenbeben, es kommen wieder immer neue Dinge. Was passiert, nachdem Wladimir Putin in der Ukraine einmal steht, plötzlich gegen die Energiepreise wahnsinnig hoch. Es gibt immer wieder neue Themen, mit denen man sich beschäftigen muss und die man den Leuten auch nahebringen sollte, den Hörern, Lesern, Zuschauern, was auch immer.
Laut einer aktuellen Umfrage sorgen sich junge Menschen vor allen Dingen wegen der hohen Inflation. Erst danach nennen sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder den Klimawandel. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
Man könnte natürlich an der Stelle jetzt sagen, die Menschen sollten sich vielleicht mehr mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen, weil es ist etwas, wo wirklich Menschenleben auf dem Spiel stehen und nicht darum, nur wie sozusagen der eigene Geldbeutel aussieht. Aber ich glaube, das hat ein bisschen was auch mit der menschlichen Natur zu tun. Das ist persönliche Betroffenheit. Auch der Klimawandel ist ja ein ganzes Stück weg. Und die Deutschen haben ja generell so eine große Inflationsangst, wird ihnen immer unterstellt. Die Deutschen haben mehr Angst vor Inflation als andere Nationen. Jetzt auch gehabt, beispielsweise 2022, 2023, als die Inflation ja in vielen europäischen Ländern aufgrund der hohen Energiepreise so hoch war. Die Deutschen haben, glaube ich, eine spezielle Beziehung auch zum Geld und zu der Frage, ob ihnen da was verloren geht oder durch die Lappen geht. Die Deutschen haben zum Beispiel auch oft Angst beim Geldanlegen, möchten keine Risiken eingehen, lassen das Geld dann vielleicht lieber auf dem Sparbuch liegen, wobei sie es dann verlieren. Da kann man auch darüber diskutieren, ob da das Verhältnis das Richtige ist. Von Angst und Nicht-Angst und von Verlusten. Und ich glaube, das ist einfach was ganz Praktisches. Man hat ein bestimmtes Einkommen, man hat ein bestimmtes Geld zur Verfügung und dann sieht man, dass die Preise wahnsinnig hoch sind und dass man sich einfach weniger leisten kann und fragt sich, wie geht es jetzt weiter? Das ist eine riesige persönliche Betroffenheit und klar kann man verstehen, dass sich die Leute da Sorgen machen.
Vielleicht springen wir mal zu einem Kapitel Ihres Buches und zwar mit der Überschrift Ungleichheit, Globalisierung und Digitalisierung. Sie erklären darin auch, wie die Wirtschaftskraft von westlichen Staaten bis heute noch mit dem Kolonialismus verknüpft ist. Könnten Sie das nochmal zusammenfassen und wie hängen diese Punkte miteinander zusammen?
Ja, es muss einem klar sein, dass die westlichen Staaten im Kolonialismus, der ja schon irgendwie eine ganz prägende Erfahrung war und der früh begonnen hat mit solchen Dingen wie dann der sogenannten Entdeckung Amerikas, aber da lebten ja schon Menschen, dass er diese anderen Kontinente jahrhundertelang ausgebeutet hat und dass er da auch so Herrschaftsstrukturen geschaffen hat, die bis heute nachwirken, korrupte Eliten beispielsweise, die das eigene Volk ausbeuten, bis hin zu Fragen wie der Bildung, die da jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang vielleicht vernachlässigt worden ist, bis zu Fragen wie, dass man da bewusst ethnische Konflikte geschürt hat innerhalb der einzelnen Nationen, dass man durch die Grenzziehung einfach willkürliche Dinge getan hat, die die Leute bis heute belasten, die dort nachwirken. Und deswegen sollten wir im Westen, finde ich, eine Perspektive einnehmen, dieses Gerede von den Ländern, die es nicht wirtschaftlich angeblich nicht besonders gut machen. Das ist wirklich angesichts unserer eigenen Geschichte überhaupt nicht gerechtfertigt. Und wir sollten da lieber in einer unterstützenden, kooperierenden Art gegenüber diesen Ländern auftreten. Und das ist auch etwas, was ich eben den Kindern und Jugendlichen in dem Buch nahebringen will, weil die sehen ja die Unterschiede auf der Welt und fragen sich vielleicht auch, warum sind manche Länder so reich und manche Länder so arm? Und das hat eben auch solche historischen Ursachen, an denen die Länder, in denen sie leben, jetzt in Deutschland in dem Fall, und es gibt ja noch viel größere Kolonialnationen, die England, die Franzosen und so weiter, ganz stark beteiligt sind.
Wie kann man den jungen Menschen so einen Begriff wie Lieferketten erklären?
Ja, im Grunde, wenn sie sich ein Produkt kaufen, was auch immer ein Produkt, dann ist es in Zeiten, als die Wirtschaften national ausgerichtet waren. Da wurde das meiste dieser Produkte in einem Land hergestellt. Und inzwischen hat man festgestellt, Länder haben unterschiedliche Vorteile, Dinge besonders gut herzustellen oder besonders günstig herzustellen. Also kommen sozusagen die einzelnen Schritte, teilweise auch die einzelnen Rohstoffe für ein Produkt, egal ob das jetzt eine Zahnpasta ist oder ob das ein Auto ist, aus unterschiedlichen Nationen. Das heißt, es die Waren und die Vorprodukte, die wandern hin von einem Land zum anderen. Und wenn da mal zwischendrin ein Problem auftritt, zum Beispiel in so etwas wie der Corona-Pandemie, dann reißt so eine Lieferkette und dann hat man plötzlich ein Problem und dann wird alles teurer oder die Dinge werden schwerer herzustellen. Und so kann man eine Lieferkette erklären.
Und Sie nennen auch ein Beispiel aus einer Recherche in Westafrika, das betraf den Baumwollhandel. Können Sie das nochmal erläutern?
Also da geht es um die typische Frage, über die wir schon gesprochen haben, reich und arm. Jetzt ist es so, dass es Länder gibt, die stellen beispielsweise Baumwolle her. Und wenn man jetzt den klassischen Versprechen, sage ich mal, der kapitalistischen Marktwirtschaft glaubt, dann ist es so, du musst eigentlich nur tüchtig sein bei der Herstellung von etwas wie Baumwolle beispielsweise, dann wirst du die Weltmärkte erobern. Das ist beispielsweise so, dass afrikanische Länder wie Benin schon Kostenvorteile haben bei der Herstellung der Baumwolle. Und dann ist aber da was passiert, dass die Amerikaner entschieden haben, dass sie ihre heimische Industrie, die Landwirtschaft, obwohl Landwirtschaft für Amerika natürlich nicht so wichtig ist wie Industrie und solche Dinge, dass sie die schützen wollen mit Zöllen. Und ich habe über mehrere Jahre auf Welthandelskonferenzen den Konflikt darüber verfolgt, weil der Westen natürlich, wenn er selber marktwirtschaftliche Prinzipien durchsetzen will und den Zollabbau für ein großes Welthandelsabkommen, von dem alle profitieren wollen, muss er natürlich auch in gewisser Weise ehrlich sein. Und da passten diese Baumwollzölle der Amerikaner überhaupt nicht dazu. Und auf der Reise, die ich da unternommen habe in Benin, da sah man die Folgen für so einen Farmer, der dort vom Anbau von Baumwolle lebt, ziemlich klar, weil er konnte oft nicht mehr davon leben. Und das war einfach in der Gegend, in der er gelebt hat, in dem Dorf, eine ganz zentrale Sache, davon im Anbau von Baumwolle zu leben. Was man aber auch gesehen hat auf meiner Reise, was auch sehr interessant war zu sehen, dass man, wenn man eben bei dem Rohstoff stehen bleibt, und es ist etwas wie Baumwolle und nicht gerade Erdöl, wo man jedenfalls lange Zeit sehr viel Geld mit verdienen könnte, wenn man also beim Rohstoff stehen bleibt und nicht in die Verarbeitung geht, also wenn man so will, in die Verarbeitung von Baumwolle bis hin zu Textilien, zu fertigen Pullovern, T-Shirts und so weiter und so fort, dann wird man immer auf einer niedrigen Entwicklungsstufe bleiben. Und wenn man ärmeren Ländern helfen will, dann sollte man sie auch dabei unterstützen, diese Verarbeitung aufzubauen von solchen Dingern wie beispielsweise Baumwolle, weil sonst bleiben sie immer auf einem ärmeren Level stecken. Das ist, als ob die Deutschen immer stehen geblieben wären dabei, irgendwie Erz zu fördern und Kartoffeln anzubauen. Dann hätten wir nie den Wohlstand erreicht, den wir jetzt haben.
Und macht es Sinn, wenn es um Entwicklungsländer geht, zumindest in Bezug auf Klima und Umwelt, auch stärker darüber zu sprechen, was der Begriff Entwicklung überhaupt bedeutet?
In jedem Fall. Ich meine, bei dem Klimaschutz, da stehen wir ja vor einer größeren Herausforderung. Es gibt ja auch bei uns die Diskussion darüber, müssen wir auf Wachstum verzichten, um überhaupt Klimaschutz betreiben zu können in Deutschland. Auf der anderen Seite muss man sehen, wollen wir anfangen, den ärmeren Ländern, die diesen Wohlstand, den wir jetzt seit doch gut 100 Jahren mehr und mehr genießen, wollen wir denen vorschreiben, diesen Wohlstand gar nicht zu haben, weil wir jetzt festgestellt haben, dass wir zwar in Ländern, die Deutschland den Klimawandel verursacht haben, also ich glaube, ein Deutscher bläst im Schnitt 300 Mal so viele Emissionen in die Luft wie ein Bewohner von Burundi, dass wir sagen an der Stelle, wir müssen jetzt Klimaschutz betreiben, die anderen müssen es auch machen, sie dürfen jetzt keine wirtschaftliche Entwicklung haben. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Diese ganzen Länder, seien sie in Südamerika, in Afrika, in Asien, werden auch ihren Teil vom Wohlstand haben wollen, den sie bisher noch nicht hatten. Deswegen muss es darum gehen, Klimaschutz durch internationale Kooperationen zu betreiben. Und es muss darum gehen, Wachstum in diesen Ländern zu haben, was möglichst durch beispielsweise klimafreundliche Technologien auch erneuerbare Energien erzeugt wird. Insofern muss man das zusammen diskutieren und sich nicht im Westen hinstellen und sagen, so wird es gemacht, die Zeit des Wohlstands ist vorbei, auch für euch. Das wird nicht funktionieren.
Wie sensibilisiert man denn Kinder hier in Deutschland für solche Ungerechtigkeiten und ja auch ihre Privilegien? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht im Vorfeld der Recherche?
Also ich habe ja 4 Söhne und wir diskutieren über solche Themen. 2 der Söhne sind schon erwachsen, 2 sind 7 und 9. Und ich merke, dass Kinder und Jugendliche auf diese Themen auch von selber kommen. Die fragen auch solche Sachen. Die fragen solche Sachen wie, wieso sind eigentlich Menschen arm? Die fragen auch solche Sachen wie, Mensch, es gibt ja Leute, die wahnsinnig reich sind. Also ich beispielsweise Mark Zuckerberg, der irgendwie Facebook und solche Dinge gestartet hat. Das heißt, man kann auch schon mit Kindern und Jugendlichen darüber reden. Das versuche ich ja auch durch dieses Buch, diese Diskussion anzureden, wo wir eigentlich stehen, dass wir eigentlich dankbar sein können für das relativ sorglose Leben, was wir haben, dass aber das auch letztlich eine Verantwortung ist. Und dass man sich eben auch vielleicht überlegen muss, ob man mit dem Auto zum Fußballtraining gefahren werden muss beispielsweise, weil es nicht besonders ökologisch ist. Und dass man so einfache Dinge macht wie irgendwie, wie viel Fleisch isst man? Macht man das Licht in seinem Zimmer aus, wenn man aus dem Zimmer geht, wenn wir jetzt über kleinere Kinder reden? Oder was können wir tun in so einer Welt, um die Welt ökologischer zu gestalten, auch für die gesamte Menschheit? Ich glaube, dass man, wenn man versucht, das auf so einer relativ alltagssprachlichen Art zu machen und nicht jetzt mit den ganzen komplizierten Begriffen sofort durch die Tür kommt, dass man da mit Jugendlichen und Kindern auf jeden Fall auch gut überreden kann.
Und gibt es denn auch positive Beispiele, wo Wirtschaftspolitik und Klimaschutz Ihrer Ansicht nach gut kombiniert sind?
Ich glaube, da sind wir an einem interessanten Punkt, gerade in Deutschland, jetzt im Jahr 2023. Wir haben relativ nachlässig Klimaschutz betrieben. Angela Merkel hat sich ja als zur Klimakanzlerin erklärt. Die war ja Umweltministerin auch. Da habe ich sie damals erlebt, als noch Bonn die Hauptstadt war und ich Korrespondent war für die Süddeutsche Zeitung. Dann wurde sie Kanzlerin, erklärte sich zur Klimakanzlerin. Und trotzdem haben wir in Deutschland ja relativ nachlässig auch in ihrer Verantwortung Klimaschutz betrieben. Jetzt haben wir durch den russischen Einmarsch in der Ukraine gesehen, dass also fossile Energien wie Erdgas in dem Fall nicht nur klimaschädlich sind, aber dass wir auch wahnsinnig abhängig davon waren. Und wir haben jetzt die Chance, die zugleich eine große Herausforderung ist, diese Energie- und Klimawende bei uns zu beschleunigen, damit gleichzeitig Klimaschutz zu betreiben, uns unabhängig zu machen von fossilen Energien wie Erdgas, egal ob die jetzt aus Russland kommen oder ob die aus einem auch nicht besonders demokratischen Land wie Katar kommen, ist es ja nicht etwas, was man wirklich bis auf alle Tage haben will. Und da kann man gleichzeitig die Wirtschaft mit modernisieren, auch neue Jobs in umweltfreundlichen Industrien schaffen, statt beispielsweise die Solarindustrie nach China abwandern zu lassen. Und das ist eine Chance, wie man auch Wirtschaft und Ökologie miteinander kombinieren kann. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages auch gar keine andere Chance haben, weil ich glaube, dass beispielsweise es nicht möglich sein wird, auch nicht den Deutschen Verzicht auf so eine Ebene zu predigen und zu sagen, wir müssen jetzt Klimaschutz betreiben, wir werden jetzt kein Wachstum mehr haben, eure Einkommen dürfen nicht steigen, was ja die Folge von kein Wachstum ist. Und das müsst ihr jetzt hinnehmen. Ich glaube, wir müssen nach diesen Wegen sowieso suchen und dann kann das auch ganz gut funktionieren. Und es gibt ja auch Beispiele für ökologische Innovationen, wo man Dinge erreicht hat, auf FCKW beispielsweise zu verzichten für die Ozonschicht vor einigen Jahrzehnten und so. Es ist immer wieder möglich, tatsächlich Innovationen zu finden, auch etwas wie das Elektroauto beispielsweise, für das man natürlich jetzt Grünstrom braucht. Das sind alles so Innovationen, wo man in vielen Fällen vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gesagt hat, das wird gar nicht möglich sein. Der menschliche Verstand denkt sich auch viel Unsinn aus und viele gefährliche Dinge, aber auch tolle Innovationen.
Ja, dennoch entfernen wir uns ja immer weiter von den Klimazielen aus dem Pariser Klimaabkommen. Deshalb nochmal die Frage, ist Wachstum wirklich mit Klimaschutz vereinbar oder müssen wir noch stärker umdenken?
Ich glaube, dass Wachstum mit Klimaschutz möglich ist und dass wir politisch ein gewisses Wachstum auch in Ländern wie Deutschland brauchen werden, um auch so eine Klimawende überhaupt politisch akzeptabel zu machen. Ich glaube, wir dürfen nicht verwechseln, dass es sozusagen Diskussionen gibt in den Städten von Leuten, die ganz gut verdienen im Regelfall und die auch solche Verzichtsdiskussionen planen und sagen, das ist jetzt alles wunderbar, so machen wir das. Und ob das wirklich die breite Bevölkerung widerspiegelt, sie brauchen auch für Klimaschutz politische Mehrheiten. Wir haben jetzt die Situation, dass zum ersten Mal seit längerer Zeit die Grünen, die sich ja das Ökologische auf die Fahnen geschrieben haben, an prominenter Stelle in der Regierung vorhanden sind. Aber wir sehen jetzt in solchen Diskussionen, wo es beispielsweise um den Individualverkehr geht, um die Frage, wie lange wir noch Verbrennerautos in Deutschland herstellen, um die Frage, was mit den Heizungen passiert, Gebäude, wichtige Frage für den Klimaschutz. Da hält der Koalitionspartner FDP sehr stark dagegen, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, solche Dinge wie Wachstum. Und es ist ganz wichtig, die Bevölkerung immer bei allem mitzunehmen. Und man darf die Leute jetzt nicht zu stark belasten, was die Heizung betrifft. Und man soll jetzt den Verkehr nicht zu stark einschränken. Und man soll Autobahnen bauen und so weiter und so fort. Und da können Sie schon sehen, wie die Bevölkerung sozusagen mehrheitlich auch mitverteilt ist. Und ich glaube, die Ansage, wir verzichten auf Wachstum und Klimaschutz zu machen, die werden die Länder politisch nicht durchhalten. Egal, ob sie jetzt über Deutschland reden, ob wir über die Amerikaner reden und andere Dinge. Und da gibt es ja auch immer wieder spannende Sachen zu entdecken. Ich meine, Amerika hat sich unter dem Präsidenten Donald Trump aus dem internationalen Klimaabkommen verabschiedet. Jetzt kommt ein neuer Präsident, Joe Biden, der eine Weile am Ruder ist. Und der legt ein ganz riesiges Subventionsprogramm auf, den sogenannten Inflation Reduction Act, wo er eine grüne Industrie in Amerika schaffen will, wo er viel Geld dafür in die Hand nimmt. Und die Amerikaner betreiben wirklich zum ersten Mal ernsthaft damit Klimaschutz. Da kann man auch entdecken, dass es immer wieder neue Chancen gibt.
Ja, dennoch entfernen wir uns ja, wie gesagt, mehr von den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Werden uns die Folgen des Klimawandels denn mehr kosten, als wenn wir jetzt noch rechtzeitig gegensteuern?
Ich denke in jedem Fall, es gibt ja so Untersuchungen, dass so Wetterextreme bis hin zu Überschwemmungen und Dürren und solchen Sachen auch in Deutschland schon seit der Jahrtausendwende 150 Milliarden Euro Schaden angerichtet haben. Und dass, wenn es einfach so weiterläuft, ungebremster als wir eigentlich wollen, bis zur Mitte des Jahrhunderts, dass die Schäden dann in Deutschland schon auf 900 Milliarden Euro ansteigen werden und in andere Länder, Küstennähe Länder und so weiter, sind viel stärker betroffen davon. In jedem Fall lohnt es sich jetzt zu investieren. Und auch da gibt es natürlich Hoffnungsschimmer. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es so ist, dass die westlichen Länder jetzt verstanden haben, nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, dass sie zu abhängig von russischem Gas und teilweise auch Öl sind. Und viele versuchen jetzt, ihre ökologischen, klimafreundlichen Investitionen hochzufahren, wie es ja auch die Deutschen tun. Und es gibt Untersuchungen, wonach die Klimawende in den westlichen Industriestaaten zumindest durch diesen Schock, den wir erlebt haben, der Abhängigkeit von russischem Gas, die wir loswerden wollen, sich um 5 Jahre beispielsweise beschleunigen könnte. Und wir sollten ja auch nicht vergessen, Deutschland und die Europäische Union haben sich ehrgeizige Ziele gegeben, Klimaneutralität bis 2045 bzw. bis 2050. Und ich bin kein Freund davon, alles gleich immer in Frage zu stellen und zu sagen, das schafft man ja sowieso nicht. Man muss da jetzt engagiert dran arbeiten und dann könnte es auch was werden.
Machen wir nochmal einen Sprung. Und zwar, Sie stellen ganz am Anfang Ihres Buches ein Online-Portal vor des Deutschen Jugendinstitutes, auf dem sich Jugendliche über das für ihr Alter empfohlene Taschengeld informieren können. Kann das die Verhandlungsfähigkeit von Kindern stärken oder könnte das Eltern mit geringem Einkommen auch in die Bredouille bringen?
Also ist es so, dass ich das ganz bewusst auch als Thema an den Anfang des Buches mit eingestreut habe, als Sache Kinder und Jugendliche für dieses Thema Wirtschaft zu interessieren, weil natürlich am Taschengeld, das weiß ich noch selber, als ich mit meinem Vater verhandelt habe, damals ging es noch um deutsche Mark und ich glaube, ich habe am Anfang 1,65 Mark oder irgendwie sowas bekommen, was mich natürlich mir heute lächerlich niedrig vorkommt, aber man muss natürlich auch zugeben, es war jetzt schon bei 40, 45 Jahren. Also da ist jeder sofort direkt von betroffen und ich glaube,
Vielen Dank.
dass es gut ist, wenn sich Kinder und Jugendliche auch informieren über diese Vorschläge, die es jetzt gibt. Und klar, kann nur jeder das tun, was er in seiner Macht steht. Und manche Eltern müssen dann vielleicht auch erklären, dass sie so viel eben nicht geben können. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber, wie beispielsweise nach der Finanzkrise in Großbritannien 2008, 2009 die Eltern das Taschengeld im Durchschnitt sogar abgesenkt haben. Ich glaube aber, dass Kinder, die in einem Haushalt leben, wo es nicht so üppig ist, dafür auch Verständnis haben, weil sie kriegen es ja mit, wie es jeden Tag aussieht.
Sie sprechen die Zielgruppe Leserinnen und Leser ab 13 Jahren mit Du direkt an. Auch nennen Sie Beispiele aus dem Leben von mehreren Jugendlichen. Diese Figuren sind fiktiv. Das erklären Sie auch gleich am Anfang. Haben Sie dafür auch im Umfeld von Jugendlichen recherchiert?
Ja, ich habe natürlich ein breites Umfeld von Kindern und Jugendlichen, weil ich 4 Söhne habe im Alter zwischen 7 und 23 und bin sozusagen seit dem Jahr 1999 noch im alten Jahrtausend im Business der Kindererziehung und habe natürlich da viel mitgekriegt und diese Kinder haben alle Freunde und in verschiedenen Entwicklungen habe ich da alles Mögliche immer mitbekommen. Und ich glaube, es wäre jemand, der keine Kinder hat, etwas schwieriger gefallen, sich da einzufühlen, vielleicht auch in die Gedankenwelt von Kindern und Jugendlichen, um so ein Buch zu schreiben. Ich habe aber für das Buch natürlich auch Gespräche geführt. Es gibt ja die Passagen mit den damals, als sie es gegründet haben, sogar noch jugendlichen Gründern des Krisenchat-Portals und solche Dinge.
Es gibt beispielsweise Mehmet und Jenny, die noch zur Schule gehen, dann ein Azubi Leon und Emma, die studiert. Waren Ihnen Vielfalt und verschiedene Perspektiven bei den Figuren wichtig?
In jedem Fall, weil es ist ja so, dass einfach die Welt vielfältig ist. Es gibt dann jetzt in der Stufe nach der Schule gibt es eben Azubis und Studenten. Es gibt Jungs und Mädchen und alles Mögliche. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, inzwischen ein Viertel der Jüngeren in Deutschland. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in so einem Buch auch ein Zeichen zu setzen und auf Vielfalt zu schauen, weil es ist ja so, dass viele der politischen Debatten auch von gewissen relativ kleinen, sehr lautstark artikulierenden Elite in Deutschland geführt werden, auch mit bestimmten Ergebnissen, die vielleicht auch zum wirtschaftlichen Vorteil dieser kleinen Elite sind. Und deswegen finde ich es wichtig, von Anfang an auf Vielfalt und Diversität und solche Dinge zu achten.
Studien zufolge entscheidet auch heute noch der Bildungsweg der Eltern und der soziale Kontext über den Bildungserfolg der Kinder. Das ist bei Arbeiterfamilien, also da ist der Bildungsaufstieg oft schwieriger. Bei Kindern aus eingewanderten Familien spielt auch struktureller Rassismus oft eine Rolle. Was müsste denn in Deutschland sich ändern, damit ein solcher Bildungsaufstieg, wie im Buch auch entworfen, nicht nur die Ausnahme bleibt?
Ich glaube, dass es absolut wichtig ist und dass es insgesamt ein absoluter Skandal ist, wie es läuft in Deutschland, was das betrifft. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch über Ungleichheit geschrieben, das gespaltene Land. Da habe ich mir diese Bildungsthematik auch ganz genau angeschaut. Und es ist eben so, dass die Zahlen ziemlich erschütternd sind, wie stark eben die Vorgabe ist, dass durch die Herkunft der Eltern auch der eigene Bildungserfolg beeinflusst ist. Das hängt aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass die unterschiedlichen Schulen in Deutschland so früh separiert sind. Es ist ja so, dass in vielen Bundesländern, beispielsweise in Bayern, es eine scharfe Trennung gibt. Nach der 4. Klasse kommen die Kinder nur aufs Gymnasium, wenn die Noten stimmen. In anderen Bundesländern wird das etwas liberaler gehandhabt, aber in Bayern ist es ziemlich knallhart. Ich habe einen 9-jährigen Sohn, der gerade dieses 4. Jahr gemacht hat und ist der 3. Sohn von mir, der das sozusagen im bayerischen Schulsystem erlebt hat. Und es zeigt sich, dass wir hatten in Deutschland ja eine große Debatte über die Frage, wie gut unser Bildungssystem ist und dass es bei diesen internationalen PISA-Vergleichen oft nicht so gut war. Und die Länder, die da super abgeschnitten haben, immer die skandinavischen Länder, die haben diese frühe Trennung der Schultypen auch gehabt, so wie wir, haben sie dann aber abgeschafft, um dafür mehr Gleichheit zu sorgen. Und es ist ziemlich erschütternd zu sehen, wie unterschiedlich die Kenntnisse in bestimmten Fächern, wie Mathematik beispielsweise, sind zwischen den unterschiedlichen Schultypen. Also ob sie jetzt irgendwie mit 16, 17 sind auf der Hauptschule beispielsweise oder ob sie eben dann ein paar Jahre jünger sind auf dem Gymnasium und teilweise ähnliche Kenntnisse haben. Und ich finde, dass die Bildungsdebatte viel breiter angelegt werden muss. Ich habe das Gefühl, die Bildungsdebatte wird von nörgeligen Akademikereltern dominiert, die die Frage stellen, ob jetzt ihr Kind irgendwie G12 oder G13 ein Jahr länger aufs Gymnasium geht oder nicht. Stattdessen sollte man viel mehr überlegen, was kann man tun, um gezielt Kinder mit schlechteren Startchancen zu fördern. Welches Geld kann man da auch reinstecken? Und das ist etwas, was sich direkt auch auswirkt auf den letztlichen Bildungs- und Berufserfolg, welche Ausbildung sie haben. Und da müssen wir uns viel mehr drum kümmern und den nörgeligen Akademiker-Eltern öfter mal den Saft abdrehen politisch.
Kann Deutschland sich das denn überhaupt langfristig wirtschaftlich leisten, dass die Hürden für einen Bildungsaufstieg so hoch sind?
Ich glaube, dass sie uns es schlecht leisten können. Wir haben immer noch jedes Jahr mehr als 100.000 Jugendliche, die die Schule verlassen ohne einen vernünftigen Abschluss, die dann ohne einen vernünftigen Berufsabschluss ins Berufsleben einstolpern. Da gibt es oft hohe individuelle Arbeitslosenraten. Und wir reden ja seit zumindest einigen Monaten über das Thema Fachkräftemangel. Es könnte sein, dass im Jahr 2035 uns 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen, wenn es so weitergeht. Da muss man sich mal die Dimensionen klar machen. Das ist ungefähr jeder Sechste, der heute arbeitet. Und ich glaube, dass wir uns gar nicht leisten können, dass auch nur ein einziger Jugendlicher die Schule ohne Abschluss verlässt oder danach nicht auf andere Weise eine gute Berufsausbildung bekommt. Wir brauchen Fachkräfte und dann, abgesehen von der Frage, was wir als Gesellschaft brauchen, möchte ich auch einfach auf das Individuelle immer abheben. Ich finde, jeder hat in einem so reichen Land wie wir Chancen verdient, alle Chancen, und diejenigen, die eben schon mit Startnachteilen starten, vielleicht weil die Eltern bildungsferner sind oder auch weil man in ein Land kommt und die Sprache nicht spricht oder die Eltern sprechen die Sprache nicht. Ich habe selber einen Migrationshintergrund, wenn Sie so wollen, aus einer ganz untypischen Ecke, aber die Familie meiner Mutter ist aus Osteuropa geflohen, musste, weil die Deutschen den Zweiten Weltkrieg losgetreten haben, ihr Land damals verlassen, sind nach Kanada geflohen. Meine Mutter ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen, ist also auch keine Deutsche. Ich habe hohes Verständnis für die Hürden, die man hat, wenn man in ein anderes Land kommt, und wir sollten da mehr dafür tun, um bei der Integration und auch beim Bildungserfolg zu helfen.
Die Mehrheit der Jugendlichen wünscht sich ein Schulfach Wirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Umfrage der Schufa. Was halten Sie denn davon?
Ich halte da sehr früh davon. Ich finde es ja interessant, dass die Schufa dann Umfrage macht, weil das ist ja die Stelle, wo die Leute sozusagen auftreffen, wenn sie so wollen, wenn sie beispielsweise ihre Kredite nicht bezahlen können, also weil sie sich vielleicht auch zu viel vorgenommen haben. Also ist klar, dass die Schufa ein Interesse hat, dass die Leute mehr von Geld und von Finanzen verstehen und von Wirtschaft insgesamt. Ich glaube, dass wir in der Schule auf jeden Fall schon anfangen sollten. Man wird im Leben mit so wahnsinnig vielen wirtschaftlichen Fragen die ganze Zeit konfrontiert, wo es auch von Nachteil ist, wenn man nicht weiß, wie das genau läuft oder wenn man einfach zu wenig Kenntnis hat. Das fängt ja an mit so Fragen der Berufswahl. Man sollte sich da einfach breit informieren, was den Beruf betrifft. Aber auch dann bei der Frage, wie handle ich eigentlich mehr Geld für meinen Job raus? Ich meine, es ist ja so beispielsweise, dass wir gleichzeitig auch sehen, die Gewerkschaften haben über die Jahre Mitglieder verloren. Dabei ist es so, dass je stärker die Gewerkschaften sind, wir erleben das gerade bei den Tarifverhandlungen jetzt im öffentlichen Dienst, und Leute auf die Straße bringen, desto größer sind die Chancen für höhere Abschlüsse. Und da wundert es mich immer so ein bisschen, dass die Leute diesen Zusammenhang nicht verstehen und dass in vielen der neuen Dienstleistungsbranchen, die anwachsen, die Leute nicht in die Gewerkschaft eintreten, weil das ist etwas, wo sie eine Chance haben, mehr Geld rauszuholen, wenn sie jetzt nicht die Superspezialisten sind, die das auf der individuellen Ebene rausverhandeln können. Es gibt ganz viele Themen, was mache ich dann, wenn ich das Geld habe, wie lege ich das an, sodass ich eben Vorsorge betreiben kann fürs Alter oder mich einfach absichern kann gegen Lebensrisiken. Und je mehr man davon in der Schule erfährt, desto besser ist es.
Aber kann so ein Schulfach nicht auch von der Wirtschaftslobby instrumentalisiert werden? Und überschneidet das Fach nicht auch andere Fächer wie Politik oder Geschichte?
Die Frage ist ja, ob man die Wirtschaftslobby bei der Gestaltung des Schulfachs mitreden lässt. Da bin ich jetzt nicht ein Fan davon. Aber ehrlicherweise passiert es doch auch nicht bei anderen Schulfächern. Also ich glaube, dass da es gibt immer Einflussversuche vielleicht. Ich glaube, dass es sich bei der Wirtschaft so verhält, dass die froh wären, wenn es mehr wirtschaftlichen Sachverstand schon vermittelt werden würde, auch für so Fragen wie, wie viele Leute eigentlich selbstständig sich machen oder ein Unternehmen gründen, dass die jetzt nicht unbedingt da auf das Thema setzen, weil sie da glauben, irgendwie das beeinflussen zu können in irgendeiner Form. Und ich meine, ja, es gibt Überschneidungen mit so einem Thema wie Politik, das sehen wir jetzt ja auch bei so Fragen wie, wie viele Heizungen neuer Formen werden in die Häuser eingebaut. Aber ich glaube schon, dass man das trennen kann. Und wenn ich jetzt ein Fach sage, wo ich das Gefühl habe, das sollte keine so große Rolle spielen, dann wird bestimmt ein Hörer eines Podcasts oder 43 die Lehrer in einem bestimmten Fach sagen, um Gottes Willen, der Hagelöcken hat ja gar keine Ahnung, der soll mal seinen Mund halten. Deswegen nenne ich jetzt kein Fach. Aber mein Eindruck aus meiner Schullaufbahn und der meiner Kinder ist, dass man in manchen Fächern schon viel Zeug vermittelt bekommt, was man nachher gar nicht so dringend braucht und dass man da an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen wegknapsen könnte für eine Fachwirtschaft.
Und jetzt hat ja das Bundesfinanzministerium, das Bundesbildungsministerium gemeinsam ein Eckpunktepapier vorgestellt, das plant, die Finanzbildung auszubauen. Wie ist das Papier Ihrer Meinung nach einzuschätzen?
Ich glaube, dass es gut ist, dass sich eine Regierung mal um dieses Thema ernsthaft kümmert. Wir müssen jetzt sehen, was da wirklich rauskommt am Ende des Tages. Und es ist ja bekannt, dass die Schulen unter der Hoheit der Länder sind, die manchmal auch sagen, na, wenn die Bundesregierung da was macht, dann erst recht nicht, so ungefähr nach dem Motto. Aber es ist gut, sich dieses Themas anzunehmen und ich hoffe, dass es zum Erfolg führt.
Das knapp eine Seite umfassende Eckpunktepapier plant unter anderem eine Bildungsplattform mit ausgewählten Inhalten von Finanzinfluencern. Halten Sie den Vorschlag für ausreichend oder haben wir angesichts maroder Schulen, Lehrermangel und Lerndefiziten nicht erstmal dringendere Probleme in Deutschland?
Die Frage ist ja, ob sich das ausschließt. Ja? Also ich meine, man könnte natürlich sagen, der FDP-Finanzminister, der jetzt auf dieses Thema Bildung setzt, sollte jetzt bei den Haushaltsverhandlungen der nächsten Jahre auch nicht so auf die Bremse treten, damit eben auch in Deutschland wieder mehr investiert wird. Wir hatten ja 20 Jahre negative Nettoinvestitionen in Deutschland. Aber ich finde, die beiden Themen schließen sich nicht aus. Und man hat immer irgendwie wichtige andere Themen. Aber ich glaube, ökonomische Bildung in der Schule zu verankern, ist in jedem Fall ein wichtiges Thema. Eine Sache, die mich in diesem Zusammenhang immer umtreibt, ist das Thema Geldanlage. Es ist ja so, dass wir eindeutig in der Bundesrepublik ein wirtschaftlich starkes Land sind im europäischen Vergleich. Und trotzdem, wenn man sich mal das mittlere Vermögen der Deutschen anschaut, dann ist es niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern, auch in so Ländern, wo wir manchmal so ein bisschen spöttisch drüber hinweggehen und sagen, oh, die kriegen ja nicht so viel nach unserer Meinung auf die Reihe, manche Länder in Südeuropa und so weiter. Aber die haben zum Beispiel, wie auch die Länder in Osteuropa, eine wahnsinnig hohe Immobilienquote. Da haben Leute 70, 80% der Bevölkerung eine eigene Wohnung und ein eigenes Haus. Bei uns ist 40%. Das sind viele Menschen, die in Städten wohnen, wo die Mieten hoch sind und weiter steigen und denen man helfen sollte, auch durch staatliche Zuschüsse zur Vermögensbildung, sich da eigenes Wohneigentum zu bilden. Genauso ist es mit der Anlage von Aktien. Da sind wir auch sehr weit hinten europaweit und das ist ein Grund, warum die Wirtschaftskraft, die wir haben, am Ende des Tages in Deutschland auch sehr ungleich verteilt ist und warum viele Menschen kein Vermögen haben. Und je mehr die Leute über Wirtschaft und Finanzen wissen, desto mehr wüssten sie auch, was sie aus ihrem Geld machen können und desto mehr Druck würden sie vielleicht auch auf die Politik machen, ihnen Zuschüsse zur Vermögensbildung zu geben und gleichzeitig bei denen mal stärker was abzugreifen, die sehr viel verdienen und die kaum hohe Steuern auf Vermögenserträge beispielsweise bezahlen. Es ist ja so, dass Millionäre irgendwie halb so hohe Steuern auf Vermögenserträge zahlen, wie es früher der Fall ist, weil es jetzt eine Pauschalsteuer gibt. Es ist der Fall, dass viele Menschen, die mehr als 100 Millionen Euro im Jahr erben, darauf gar keine Steuern zahlen, weil es Ausnahmen für die Erbschaftssteuer für Firmen gibt. Und das sind alles so Dinge, wo die Leute sich mehr mobilisieren sollten und da auch fordern sollten, dass umverteilt wird. Und das Geld kann man dann beispielsweise in die Vermögensförderung für breite Schichten stecken. Und wenn die Leute mehr wissen über Wirtschaft und was man machen kann, um Aktien anzulegen oder Immobilieneigentum zu erwerben, dann können Sie es auch leichter tun als heute.
Frauen schauen ja weniger aufs Geld, heißt es oft. Und liegt es an der Lohnlücke oder an Rollenbildern, dass Frauen öfter eine Rentenlücke haben und später häufiger von Altersarmut betroffen sind?
Also ich weiß gar nicht, ob Frauen seltener aufs Geld schauen. Ich glaube aber, dass es bei uns noch viel zu festgefügte Rollenbilder gibt. In dem Sinne, wenn ein Paar Kinder hat, dann kann der Mann um Gottes Willen die Kinder nicht mal um 4 aus der Kita abholen, weil sein Job ist ja so wichtig und er muss ja Überstunden machen und so weiter und so fort. Und die Partnerin geht dann vielleicht auf Teilzeit und stellt aber fest, dass Teilzeitjobs meistens schlechter bezahlt sind, dass es da weniger Aufstiegschancen gibt. Beispielsweise, sie stellt auch fest, dass es kein anderes Industrieland gibt, außer Belgien in der OECD mit 34 Industriestaaten, wo dem Zweitverdiener, also demjenigen, der beispielsweise nach der Babypause wieder in den Job einsteigt, so viel abgezogen wird von seinem Einkommen an Steuern und Abgaben, weil es eben auch so dämliche Dinge gibt wie das Ehegattensplitting, also eine eigentlich als Familiensubvention gedachte Subvention, die aber auch kinderlose Paare kriegen. Jetzt erklären Sie mir, was das mit Familienförderung und Kindern zu tun hat beispielsweise. Und das sind so Rollenbilder und politische Fehlanreize, die dazu führen, dass wir in Deutschland wahnsinnig hohe Teilzeitquoten haben von Frauen, die dazu führen, dass wenn sie dann beispielsweise sich mal trennen oder sowas, dass sie im Alter dann arm sind, wenn sie eben nicht so viel gearbeitet haben und nicht so viel für die Rente eingezahlt hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, dringend geändert werden sollte. Und ich würde das auf keinen Fall so diese Behauptung zuschreiben, dass Frauen nicht so aufs Geld schauen. Das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, dass in Deutschland, was das betrifft, politisch viel zu konservativ ist und diese Rollenbilder sprengen sollte im Sinne von der Gleichverteilung der Geschlechter. Und ehrlicherweise müssen die Männer da auch mehr leisten. Also Väter, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich nicht um Kinder und Haushalt kümmern, die sollten total der Vergangenheit angehören.
Kommen wir nochmal zurück zu einer Ihrer fiktiven Figuren im Buch, Jenny. Jenny backt gerne. Ihre Freundin sagt, nee, das kannst du heute als Frau nicht mehr bringen. Jenny will trotzdem ein Unternehmen gründen und vegane Pizzas herstellen. War das dann so eine bewusste Entscheidung, hier auch das Rollenklischee nochmal zu brechen oder zumindest zu thematisieren? Also man muss dazu sagen, Jenny spielt auch Fußball.
Klar, ich meine, was ja total fad wäre, wenn jetzt irgendwie man es in so nach immer nach Schema X machen würde und es jetzt so in die Richtung weitertreiben würde, dass Jenny eigentlich nur Informatikerin werden will oder vielleicht irgendwie Elektroanlagentechnikerin und irgendeinen technischen Beruf, von dem ich auch nichts verstehe, weil sie eine Frau ist und es sozusagen diese Rollenveränderung jetzt mit Gewalt komplett umzudrehen, das habe ich sozusagen als so ein bisschen ironischen Einwurf gemacht. Und warum soll eine Frau kein Unternehmen für Pizzas und für vegane Pizzas gründen? Genau ist das ja etwas, was ehrlicherweise auch Unternehmertum zeigt, was ja auch was Neues ist. Also ich meine, da sollte es auch mehr zwischen den Geschlechtern noch mehr Gleichverteilung geben. Und dann kann man das auf die Weise schon mal machen. Genau, man kann auch mal so ein neues Rollenklischee, muss jetzt nicht so 150-prozentig durchgezogen werden, dass es dann auch fad wird, ist ja klar.
Dennoch sind Frauen in den MINT-Fächern an der Uni, also Naturwissenschaften und Wirtschaft, noch immer unterrepräsentiert. Wie wirkt sich das dann auf die Wirtschaft aus?
Ich glaube, das wird sich so auswirken, dass wir sehen werden, dass wir in diesen Berufen schon einen Fachkräftemangel haben und im nächsten Jahr noch einen stärkeren haben werden. Und da wird es jetzt darauf ankommen, dass man auch mehr Frauen für diese Studiengänge begeistert, aber es wird eben auch darauf ankommen, dass man dann die Möglichkeiten schafft, dass sie diese Jobs auch ausüben können. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob die Leute das wissen, aber inzwischen ist es so, dass sich ja die Bildungserfolge auch umgedreht haben, nachdem man viele Eltern lange Zeit die Mädchen ja nicht aufs Gymnasium gehen ließen und gesagt, du brauchst es ja nicht, Hauptsache du heiratest und so ein Unsinn. Ist es ja so, dass die Abschlüsse inzwischen, wenn ich die letzten Zahlen richtig im Kopf habe, ist es so, dass es mehr weibliche Studienabschlüsse gibt als männliche. Nur in der Realität des Berufslebens wird das dann gar nicht vernünftig umgesetzt. Und da braucht es eben auch so Dinge wie beispielsweise, wenn man sich entschließt, Kinder zu kriegen, was ja jeder tun soll, wenn er möchte, und was wir ehrlich gesagt für eine alternde Gesellschaft mit Rentenlöchern auch total dringend brauchen, dass dann eben auch die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass beispielsweise eben dann genug Kinderbetreuung zur Verfügung steht und genug Kita-Einrichtungen und so, und dass sie nicht irgendwie um 14 Uhr zumachen oder irgendwie sowas, aus welchen Gründen auch immer. Und dass auch Vorgesetzte beispielsweise den Aufstieg von Müttern fordern und nicht sagen, um Gottes Willen, der gebe ich jetzt keine wichtige Position, weil die kriegt vielleicht in 2 Jahren noch ein Kind und dann macht sie wieder irgendeine Pause oder irgendwie sowas. Also es wird gar nicht unbedingt nur reichen, Frauen für diese Berufe noch stärker zu interessieren, sondern auch dann ein Umfeld zu schaffen, wo sie sie auch ausüben möchten.
Ja, kommen wir nochmal zurück zur Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Die beträgt ja in Deutschland 18%. Ist es nicht deshalb auch wichtig, über Geld zu sprechen? Und was kann denn die neue EU-Vorschrift zur Lohntransparenz dazu beitragen, Ihrer Ansicht nach?
Ja, es gibt ja auch schon in Deutschland ein Lohndiskriminierungsgesetz, wo man eben verlangen kann, den Lohn zu erfahren von Kollegen, die eine ähnliche Tätigkeit ausüben. Ich glaube, dass da schon was möglich ist. Die Frage ist, wie sehr die einzelnen Mitarbeiter dann auch bereit sind, in diesen Fragen dann auf den Putz zu hauen, sage ich mal, oder inwiefern sie Unterstützung bekommen, um da nachzufragen. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich meine, die Lohnlücke in Deutschland hat ja teilweise damit zu tun, dass Frauen häufiger Berufe ergreifen, die nicht so gut bezahlt sind, beispielsweise Dienstleistungsberufe bestimmter Art, wo es auch teilweise so diese alte Tradition gibt, man hilft und verdient damit kein Geld, also in vielen sozialen Berufen, was ja absolut unmöglich ist, weil wir diese Berufe brauchen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass Frauen oft für denselben Job wie ein Mann schlechter bezahlt werden, was auch damit zu tun hat, dass es zu viele männliche Vorgesetzte gibt und zu wenig weibliche und die dann doch wahrscheinlich ihr eigenes Geschlecht bevorzugen. Das sind so Prozesse, die teilweise tief verankert sind, die wir ändern müssen, und es ist richtig, das politisch zu ändern.
Ein ganzes Kapitel in Ihres Buches widmet sich der Berufswahl. Was würden Sie dann jungen Menschen bei der Berufswahl raten?
Ich glaube, es ist wichtig, sich breit zu informieren über dieses Thema. Man verbringt mit wenig so viel Zeit in seinem ganzen Leben wie mit dem eigenen Beruf. Und wenn man was macht, was man eigentlich nur halb spannend findet, dann wird man das ziemlich nervig, glaube ich, erleben in der Zeit. Und man wird ja in so einer Zeit, wo man sich überlegt, was man eigentlich beruflich machen will, bekommt man ja viele erbetene oder teilweise auch unerbetene Ratschläge, beispielsweise von den eigenen Eltern, die möchten, dass man irgendwas macht, weil sie es selber gemacht haben oder weil sie stolz auf irgendwas sein möchten oder so. Und da ist es so, dass man sich das natürlich alles anhören kann. Vielleicht bringt es ja auch was, was einem die Eltern sagen oder die Onkels und Tanten oder wer auch immer. Aber man sollte sich ein eigenes Bild machen. Und es gibt inzwischen auch gute Informationen von den Bundesagenturen für Arbeit in der Berufsbildung. Teilweise so Angebote, die peppiger gestaltet sind, als man so staatlichen Institutionen zutrauen würde. Und ich glaube, da sollte man sich informieren, weil es ist wirklich wichtig, was man da macht. Man verbringt einfach wahnsinnig viel Zeit damit und da sollte man sich vorher gründlich informieren.
Sie sprechen es auch in Ihrem Buch an, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Gefährden denn Digitalisierung und künstliche Intelligenz tatsächlich viele Berufe?
Also es gibt ja Untersuchungen darüber, dass klar Dinge eben ersetzt werden können durch Maschinen aller Art, wie es immer auch schon gewesen ist in der Vergangenheit. Es ist das wissenschaftliche Bild inzwischen relativ optimistisch, nach dem Motto, es fallen zwar Tätigkeiten weg, die nicht mehr so gebraucht werden, aber es entstehen eben immer auch neue Tätigkeiten und es entstehen auch Kooperationen zwischen Mensch und Maschine. Die menschliche Angst davor, dass Jobs wegfallen, ist ja sehr alt. Das begann ja bei der Industrialisierung, damals mit den Weberaufständen, wo der mechanische Webstuhl kam und dieses Handwerk der Weber das Gefühl hatte, dass es nicht mehr gebraucht wird und dass sie arbeitslos würden und nichts mehr zu essen haben würden. Und in der menschlichen Industriegeschichte der letzten 200 Jahre stellte sich heraus, dass eigentlich doch immer eher noch mehr Jobs entstanden sind und oft auch besser bezahlte. Und dass es eigentlich eine Entwicklung war, die auch dazu geführt hat, dass viel Plackerei-Jobs, also körperlich anstrengende, schmutzige und harte Jobs ersetzt wurden von Maschinen und die Menschen eben auch die Chance bekamen, Jobs zu machen, die sie am Ende des Tages auch lieber machen.
Ein Kapitel im Buch widmet sich Wirtschaftsverbrechen. Sind Jugendliche durch Kryptowährungen oder auch zweifelhafte Business-Coachings im Internet heute stärker gefährdet, falsche Finanzentscheidungen zu treffen?
Ich glaube, es sind nicht nur Jugendliche, die gefährdet sind. Und es ist natürlich so, dass durch diese Anwandsmethoden im Internet oft Dinge vorgegaukelt werden, die nicht stimmen. Und ja, ich glaube, da gibt es eine große Gefährdung. Ob Jugendliche jetzt gleich in Kryptowährungen gehen, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich alle möglichen Angebote, bis hin zu unseriösen Kreditangeboten oder sonst was oder einfach direkten Betrug beispielsweise, wo das Geld dann einfach weg ist. Und da vorher zu informieren, tut, glaube ich, in jedem Fall Not.
Was würden Sie denn jungen Menschen empfehlen, die sich stärker mit Wirtschaft und Geldanlagen beschäftigen möchten?
Ja, die müssen natürlich mein Buch lesen, dann wissen sie alles. Spaß beiseite. Sie sollen auch mein Buch lesen. Aber ich denke, es gibt viele Informationsmöglichkeiten aller Art, wie man sich beschäftigen kann. Wie gesagt, es gibt in der Schule auch bestimmte Angebote. Man findet ansonsten im Internet auch Portale, die sich um solche Themen bemühen. Man kann auch mit Leuten reden, die bestimmte, für die Frage, was man mal beruflich machen will, die bestimmte Berufe ausüben in der Bekanntschaft, bei den Nachbarn, bei beispielsweise in der Familie, um sich über solche Themen zu informieren oder auch mal zu wissen, Mensch, wie ist denn das eigentlich, wenn ich eine Firma gründe? Ist es eigentlich, macht das eigentlich Spaß? Ist es wahnsinnig viel Arbeit? Jeder kennt über Bekannte und andere jemand, der beispielsweise so eine Firma hat und die, deren Selbstständigen hat. Ich glaube, es gibt einen haufenweise Informationsmöglichkeiten. Man muss vielleicht manchmal so ein bisschen diese Hürde selber überwinden zu sagen, oh Gott, das ist jetzt alles schrecklich kompliziert und langweilig und ich brauche es eigentlich nicht. Und da kann man jedenfalls sagen, brauchen tut man es und vielleicht muss man eine gewisse Infohürde mal überwinden und sagen, es macht jetzt nicht nur Spaß, so viel Spaß wie irgendwie ein Videospiel oder TikTok oder irgendwie so, aber es wird einem auf jeden Fall einen Haufen bringen.
Das war Alexander Hagelüken im Gespräch mit Delia Fries über sein neues Buch Wirtschaft verständlich, eine etwas andere Einführung in die Ökonomie. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen und als Sonderausgabe über die HLZ erhältlich. Literatur und Politik.
Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.